Willkommen zur Ausgabe 308 von Tabula Ludo live oder naja, nicht so ganz live vom BerlinCon. Wir sind jetzt gerade in unserem schönen Hotelzimmer angekommen, beziehungsweise wir waren schon ein bisschen draußen, haben schon ein paar Sachen angeschaut und sind jetzt auf dem Hotelzimmer und dachten, wir machen mal schnell eine Folge für morgen.
Genau, wir sitzen auf dem Hotelzimmer, wir, das heißt, da ist der Michael auf der einen Seite
und ich. Und die wunderbare Jutta auf der anderen Seite des Hotelzimmers.
Genau, auf der anderen Seite vom Gästebett.
Ja, falls das hier ein bisschen anders klingt als sonst, wir benutzen unser mobiles Aufnahmeequipment und wir sind so ein bisschen am Testen, wir haben nämlich ein paar neue Teile geholt. Das heißt, wenn ihr zwischendurch irgendwelche seltsamen Sachen hört oder so, dann könnte das vielleicht daran liegen, dass wir die Technik noch nicht hundertprozentig im Griff haben. Wir versuchen unser Bestes, sag ich mal.
Genau, und wir sind auch ein bisschen erschöpft, weil wir hatten heute Anreisetag, das heißt, wir sind heute Morgen um 6 Uhr aufgestanden, haben uns um 7 ins Auto geschmissen und sind mal eben rüber nach Berlin gedüst. Das hat soweit eigentlich alles ganz gut geklappt. Der Michael hatte die Chance, ein bisschen zu dösen während der Fahrt, während ich mich über Autofahrer aufgeregt habe, die nicht wissen, wie man den Blinker bedient, die nicht wissen, dass man rechts nicht überholen sollte. Und die andere lustige Ideen hatten, wie Verkehr funktionieren könnte.
Ja, heute ist übrigens Freitag, muss man vielleicht noch dazu hören, wenn ihr das am Wochenende hört. Heute ist Freitag, morgen beginnt die BerlinCon, aber die Game Night ist jetzt schon im vollen Gange da unten. Wir haben jetzt, Viertel nach sieben und wir werden wahrscheinlich nach der Aufnahme hier und nachdem ich das geschnitten habe, auch nochmal runter zur Game Night gehen, denn wir haben auch schon Boardgame Master Jimmy getroffen.
Richtig, die freut sich ganz doll, uns zu sehen und wir freuen uns natürlich auch super doll, sie wieder zu sehen. Grüße gehen raus. Und aber bevor wir uns dann wirklich in die Game Night schmeißen konnten, hatten wir noch so ein paar, ja, ich will nicht sagen Pflichttermine, weil es hat uns ja schon auch Spaß gemacht. Wir waren bei Hasbro und bei Deepprint Games und haben uns da angeguckt, was die gerade so Neues auf den Markt werfen.
Genau, wir haben uns, da gab es zwei Presseevents, jetzt am Freitagabend noch. Und da haben wir uns angeschaut, einmal Cosmolancers, da werden wir gleich drüber sprechen, oder Cosmolancer heißt es, glaube ich.
Cosmolancer.
Genau. Dann hatten wir die Gelegenheit, Sunnybell zu spielen. Das ist das neue Spiel von Elizabeth Hargrave. Das kommt erst Anfang nächsten Jahres raus. Das ist ein Spiel, wo es darum geht, Muscheln vom Strand einzusammeln. Da werden wir auch gleich drüber sprechen.
Ja, das Einsammeln der Muscheln könnte man meinen, hat was Meditatives, aber man muss sie auch noch in sein Säckchen kriegen und dann wird's puzzelig.
Genau. Dann sind wir rübergelaufen zu Deepprint Games, genau, und da haben wir uns angeschaut das Deckers.
Das Deckers, genau, und das Ghostbumpers.
Ja, das ist ein Stichspiel, da reden wir auch gleich drüber. Und ja, und jetzt sind wir halt hier wieder im Hotelzimmer, lehnen uns ein bisschen zurück in unseren Sesselchen. Das heißt, ich lehne mich zurück in dem einzigen Sesselchen, das das Zimmer hat.
Ja, ich sitze auf dem Stuhl.
Ja, und wir haben ja Glück, dass wir hier ein zusammengeschobenes Bett haben. Wir hätten fast ein getrenntes Bett und das geht nicht, das geht nicht.
Nee, das für Michael nicht. Geht das gar nicht, nein. Aber man hatte ein Einsehen und hat uns die Betten zusammengeschoben und noch ein gemeinsames Spannbettlaken draufgepackt.
So, wir haben als erstes ausprobiert das Cosmolancer. Das ist ein Spiel, das ist schon ein bisschen älter. Das kam zum ersten Mal raus 1994. Ich glaube, das hieß Auf Heller und Pfennig und hat ein paar Inkarnationen hinter sich. Es hieß ja, glaube ich, auch mal zwischendurch Kingdoms und ist jetzt als spaciges Weltraumspiel wieder erschienen oder erscheint gerade wieder. Da geht es darum, dass wir quasi Weltraumfotografen sind und die besten Fotos schießen müssen.
Genau, man hat also ein Grid vor sich. Ich glaube, es ist ein 8x8 Grid, wenn ich jetzt richtig, oder ein 7x7 Grid. Nee, ein 7x7 Grid müsste es sein.
Ich weiß es nicht mehr, wir müssen auf den Fotos gucken. Ihr merkt, dass die Sachen, die wir hier erzählen, sind natürlich alles nur nach dem Ersteindruck.
Genau, ne? Ersteindruck. Also man hat auf jeden Fall ein relativ großes Grid vor sich liegen. Es gibt eine Anzahl von Plättchen, die erstmal mit der Schauseite nach unten gemischt worden sind und jeder hat auch noch eine Reihe von Kameras zur Verfügung, weil wir wollen ja Fotos schießen.
Genau, die Kameras sind so Holzplättchen, auf denen sind auch Zahlen drauf, ich glaube von 1 bis 4.
Genau.
Und die legt man dann nach und nach mit den Plättchen zusammen in dieses Grid rein. Jedes Mal, wenn man dran ist, legt man quasi auf ein Feld irgendwas, entweder eine Kamera oder ein Plättchen. Es gibt noch ein Plättchen, was man am Anfang zieht, das ist dann so ein geheimes Plättchen, aber es ist im Wesentlichen, man legt ein Plättchen aus dem Vorrat quasi auf das Brett. Und der Trick bei dem Ganzen ist, dass in der Wertung, also wenn das Grid komplett ausgefüllt ist, also wenn überall Plättchen und oder Kameras liegen, dann wird quasi ausgewertet und dann werden auf den Plättchen die Zahlen addiert, beziehungsweise abgezogen. Es gibt also auch Weltraummonster, da zieht man dann Zahlen ab, also es gibt halt positive Zahlen, negative Zahlen. Und die werden multipliziert in jeder Spalte und Reihe mit den Werten auf der Kamera. Also wenn ich zum Beispiel zwei Kameras in einer Reihe liegen habe, eine 1 und eine 2, dann ist das ein Dreier-Multiplikator. Und wenn ich dann in derselben Reihe liegen noch zwei Fünfer zum Beispiel 10, dann habe ich halt 3 mal 10 sind 30 Punkte und die sacke ich dann ein. Und das wird dann halt für jede Spalte und jede Zeile wiederholt. Und beim Spielen führt das dann dazu, dass man auf der einen Seite versucht, möglichst viel für seine eigenen Kameras rauszuholen und das möglichst für die anderen zu versauen, indem man dann Minus-Monster
hinlegt. Ja, also in der idealen Welt wünscht man sich natürlich, dass man nur positive Plättchen zieht, die man dann möglichst optimal in seine eigenen Reihen reinschieben kann. Aber in der Realität zieht man dann halt leider das Monster, das -6 Punkte gibt.
Genau.
Und dann muss man natürlich überlegen, okay, was macht man? Man kann es natürlich, wenn man es noch relativ am Anfang des Spiels ist, kann man versuchen, es irgendwo hinzulegen, wo es gerade niemandem schadet. Aber irgendwann ist das Grid dann halt so voll, dass man dann eigentlich nur noch die Wahl hat, wer wie viel leiden muss oder ob man selber leidet oder ob andere leiden. Also man muss es ja irgendwo hinlegen.
Ja, es gibt noch Sonderplättchen für zum Beispiel verdoppelnde Punkte, die in der Reihe und Spalte liegen, werden dann verdoppelt. Oder es gibt auch so einen Meteoritenschauer, dann wird quasi die Reihe unterbrochen, dann wird quasi die Spalte zweimal gewertet, einmal auf der linken Seite des Meteoritenschauers und einmal auf der rechten Seite. Und es gibt noch das schwarze Loch, da werden dann halt die positiven Zahlen genullt. Ja, das heißt, es zählen nur die negativen. Also es gibt auch so ein paar Sonderdinger, die man legen kann. Und mit denen man ganz gemein den Mitspielern eins auswischen kann. Ist kein Spiel, das ich spielen würde mit Leuten, die leicht ausflippen, sag ich mal.
Ja, oder die es persönlich nehmen, wenn man ihnen irgendwie sowas Fieses irgendwo reinschiebt.
Genau. Man spielt das Spiel quasi dreimal. Es gibt 3 Runden und die 3 Runden sind mehr oder weniger unabhängig. Und nach den 3 Runden werden dann die Punkte zusammengezählt und der die meisten Punkte hat, gewinnt. Die Runden sind relativ unabhängig. Der einzige Unterschied ist, dass es gibt ja Kameras im Wert von 1, 2, 3, 4. Und wenn ich eine Kamera einsetze, die höher ist als 1, dann gilt die nur für die aktuelle Runde. Die wird dann nach der Runde aus dem Spiel entfernt. Das heißt, wenn ich in der ersten Runde alle meine Vierer, alle meine Dreier, alle meine Zweier einsetze, dann habe ich halt für das Rest des Spiels, für die restlichen 2 Runden nur noch 1er-Kameras.
Genau, also man muss so ein bisschen taktieren. Einerseits, welche Kamera setze ich wann ein? Eben auch vielleicht die 1er dann mehrfach einzusetzen, weil die kriege ich ja immer wieder. Das tut mir ja nicht weh, wenn ich die einsetze. Während so eine 4 kann ich halt nur einmal einsetzen und dann ist sie weg. Und was ich sehr schön finde, ist, dass man halt nicht irgendwie mit einem Blöckchen da sitzt und sich aufschreibt, wie viele Punkte habe ich denn, sondern im Grunde genommen hat man so eine in der Zwischenwertungsphase für die einzelne Runde quasi so ein Payout für die Fotos, die man gemacht hat. Also man kriegt im Grunde genommen Geld für seine Punkte. Und wenn man dann eben Abzüge hat, weil man eben schlechte Fotos gemacht hat, dann muss man Geld auch wieder zurückgeben. Und dann hat man am Ende, wenn die 3. Runde vorbei ist und man die gewertet hat, eben ein Häufchen Geld vor sich liegen. Und daran kann man dann eben messen, wer denn der beste Fotograf gewesen ist.
Genau. Ja, die Wertung von dem Spiel ist halt so eine Kopfrechenübung. Kann man dann irgendwie.
Ja, wie viel ist 3x6, um Gottes Willen?
3x6 oder -5 und das mal 2. Oje, oje. Ja, ich fand die Auswertung ein bisschen zu lang, weil das doch schon relativ viel gerechnet ist für jede Spalte und Zeile. Aber insgesamt ist es halt ein leichtgewichtiges Familienspiel.
Ja, es ist vielleicht tatsächlich auch ein Spiel, wenn man gerade so in der Phase ist, wo Kinder Kopfrechnen lernen müssen.
Dafür ist es super. Dafür ist es super.
Also so By-the-way-Training der Mathe-Einheiten.
Was ich ein bisschen schade fand, war, dass quasi fast alle Plättchen ins Spiel kommen in einer Runde.
Schon direkt in der ersten Runde quasi.
Genau, also man hat vielleicht 1 oder 2, je nachdem wie viele Kameras eingesetzt werden, ja, 1 oder 2 oder vielleicht auch 3 Plättchen übrig. Aber es gibt relativ wenig Variabilität. Ja. Das ist also, man hat quasi nach einmal Spielen hat man im Wesentlichen das ganze Spiel gesehen.
Ja, ich war halt am Überlegen, klar könnte man jetzt relativ easy mehr Plättchen reinbringen, aber der Trick ist ja, dass du die positiven und negativen einigermaßen ausgewogen drin haben musst, damit es ein cooles Spiel wird. Weil wenn du jetzt, ich sag mal, du hast jetzt nicht, ich weiß nicht, wie viele es waren, sagen wir mal, es waren 30 Plättchen. Du hättest jetzt nicht 30 Plättchen, sondern 60 Plättchen. Dann hättest du halt das Risiko, dass du sehr viele positive und kaum negative Werte drin hast oder umgekehrt. Und dann wird das Spiel, glaube ich, relativ schnell unbalanciert. Und ich glaube, das ist eine Schwierigkeit, die dann dazu geführt hat, dass man ein relativ fix gesetztes Plättchen-Set hat.
Ja. Ja, also ich fand das ganz nett. Das ist halt so ein typisches Knizia-Spiel, mathematisch ziemlich perfekt.
Ja, und also
sehr mechanisch, sag ich mal.
Es wäre auf jeden Fall ein Spiel, das ich jederzeit mitspielen würde, gerade wenn es darum geht, mit weniger erfahrenen Spielern irgendwo zu spielen. Da hat man dann ja häufiger so das Problem, was spielt man denn jetzt zusammen, wo alle trotzdem Spaß dran haben. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Spiel, wo der Neueinsteiger durchaus auch eine Chance hat, irgendwie mit reinzukommen, ohne so das Gefühl zu haben, ja super, gegen die Kenner habe ich ja überhaupt gar keine Chance.
Ja, es gab übrigens eine Erweiterung für die Kingdoms-Version. Das ist allerdings nur eine Erweiterung, die genau aus einem einzigen neuen Plättchen besteht.
Juhu. Und
die es als Promo gab. ja, die Wizards. Ja, also finde ich ein ganz nettes Spiel. Ist jetzt nichts, was ich irgendwie tatsächlich jetzt irgendwie, also wenn man mit der Family spielt, ist das vielleicht ganz nett. Aber hat mich jetzt nicht super vom Hocker gerissen.
Ja, also wir müssen jetzt natürlich nochmal dazu sagen, es ist ein Ersteindruck und wir kommen von einer langen Autofahrt. Das heißt, wir sind jetzt nicht super frisch in der Birne. Vielleicht hat uns das da natürlich auch nochmal ein bisschen weniger angemacht. Vielleicht kommen wir da irgendwann nochmal zu, dass wir es nochmal intensiver spielen. Und wir da unsere Meinung revidieren müssen, aber im Moment würden wir sagen, wir brauchen es nicht unbedingt in unserer Sammlung, aber es ist ein schönes Spiel, das wir jederzeit mitspielen würden.
Ja, dann haben wir Sunnybell ausprobiert. Wie gesagt, das neue Spiel von Elizabeth Hargrave von Flügelschlag. Das kommt Anfang nächsten Jahres raus. Wir sind immer noch bei Hasbro, das heißt, es wird bei Hasbro erscheinen. Mhm. Und das ist ein Spiel mit einem extrem außergewöhnlichen Thema. Wir hatten da in den News schon mal drüber berichtet. Und zwar ist das Thema des Spiels, dass wir einen Strand auf und ab gehen und auf diesem Strand Muscheln und Meerestiere
Getiere sammeln.
Ja. Und in unsere Tasche packen. Und das Ganze hat ist so ein typisches Plättchenlegespiel mit so den auch die typischen, es kommt drauf an, wie du welche Plättchen du in welcher Art und Weise sammelst, ja, Konzept. Aber es kommt auch dazu, dass dieser Beutel, den man hat, das ist quasi so ein Spielertableau, das hat aufgedrucktes Muster und die Plättchen können verschiedene Formen haben. Es gibt also sechseckige Plättchen, es gibt viereckige, so rautenförmige Plättchen, es gibt dreieckige Plättchen. Und wenn man ein Plättchen nimmt, dann fällt es quasi in dieser Tasche nach unten. Das heißt, man fängt von unten an aufzubauen und muss immer gucken, dass ein neues Plättchen mit der unteren Hälfte ein anderes Plättchen, das schon drin ist, berührt. Ja, das heißt, wie so Tetris-Style mehr oder weniger.
Ja, und man muss dann eben entsprechend Muster legen. Jede Muschelart oder jede Tierart hat seine eigene Regel, wie sie am besten Punkte gibt. Die einen möchten lieber ganz alleine liegen, dass sie eben nicht an gleichartige Plättchen anlegen. Die anderen wollen große Gruppen bilden. Da ist es dann am besten, wenn du richtig große Gruppen mit diesem Element, zum Beispiel mit dem Haifischzahn, gebildet hast. Und dann wieder geht es darum,
Pärchen gibt es noch.
Pärchen zu bilden oder unterschiedliche Muschelarten, das waren glaube ich Schneckenarten, zu sammeln. Und so versucht man eben seinen Beutel zu füllen und die Regeln zu beachten. Eben einerseits das immer schön, der sich von unten nach oben auffüllt und andererseits eben, dass man diese Punkteoptimierung im Grunde genommen hat. Dazu kommt noch, dass jeder am Anfang zwei Sonderplättchen bekommt, die nochmal Zusatzpunkte generieren können, die man nach der Hälfte des Strandspaziergangs eben dann noch in seinen Grid einbauen kann. Da hat jeder was anderes. Der eine hat vielleicht die Anforderung, dass dieses wellenförmige Teil ganz oben aufliegen muss. Das muss also quasi am oberen Rand des Beutels irgendwie platziert sein. Geht natürlich nur, wenn ich bis dahin meinen Muschelturm auch entsprechend hochgezogen habe. Ein anderes sagt vielleicht, dass ich von einer bestimmten Sorte was haben muss.
Ja, und das Spielbrett selbst ist aufgebaut halt wie der Strand. Das heißt, es sind so Strandabschnitte. Man sieht auch tatsächlich so den Sandstrand mit unten der Küstenlinie sozusagen.
Genau, das Wasser, das da so angespült wird und das dann immer wieder neue Muschelteile an den Strand spült.
Und das fand ich echt ziemlich clever, denn auf jedem von diesen, ich glaube, es sind 9 Strandabschnitte, 7 in der Mitte und 2 am Rand jeweils, also 1 am Rand jeweils, 2 insgesamt. Da sind solche Fußspuren drauf. Und die Fußspuren sind die Plätze, wo der Spieler-Miepel draufkommt. Und der am weitesten hinten ist, also der am weitesten quasi
Der
am langsamsten ist, der darf als erster ziehen und der darf halt eine beliebige Anzahl nach vorne gehen.
Der dürfte auch 3-4 Strandabschnitte überspringen, wenn er das möchte.
Genau. Und in jedem Strandabschnitt liegen halt diese Plättchen aus, ja, und die liegen halt einfach so wirr drumrum. Das ist halt also wirklich thematisch richtig cool gemacht. Die ganzen Plättchen werden halt aus den Beuteln gezogen und kommen dann da drauf. Und da kommen auch regelmäßig wieder neue Plättchen dazu, wenn so eine Welle kommt. Da kommt immer regelmäßig so ein Wellenmiepel. Und wenn der am Zug ist, nach denselben Regeln wie die Spieler ziehen, also wenn der an der Spielerreihenfolge ist, dann kommt halt eine Welle und schwemmt neue Plättchen drauf. Und die liegen da halt quasi mehr oder weniger auf dem Haufen und man muss tatsächlich, wenn man da dran ist und in einem Strandabschnitt ist, muss man sich überlegen, auf welchen von diesen Fußspuren gehe ich, weil das ist, sagt dann wieder, wie viele Plättchen ich nehmen darf, ne? Also weiter vorne weniger und weiter hinten.
Nee, weiter vorne darf ich mehr nehmen, dafür mehr, bin ich genau. Dann auch später dran.
Dafür
bin ich
später dran, genau. Weiter hinten halt weniger, dafür bin ich halt früher wieder dran in der Spielereihenfolge und dann muss ich halt so ein bisschen rumwühlen, was es da so gibt, ja, und nehme mir dann halt entsprechend 1, 2, 3 Plättchen und lege die in meinen Beutel rein. Das finde ich wirklich richtig nett gemacht, finde ich.
Ja.
Und ich finde auch, das mit der Spielerreihenfolge ist ganz nett. Und ich finde es auch relativ schnell, weil man kann schon halt ein bisschen vorplanen, während der Spieler vor einem dran ist oder vielleicht sogar 2 Spieler vor einem dran sind, kann man schon mal sich überlegen, was liegt denn da in den nächsten Abschnitten und was möchte ich denn gerne haben.
Ja, und dann guckt man dumm aus der Wäsche, wenn jemand anders einem das weggeschnappt hat, da hat man dann hoffentlich einen Plan B in der Tasche.
Genau. Und dann gibt es halt noch so einen Leuchtturm, und da kommt man am Ende, wenn man läuft quasi...
Nee, also der Hälfte der Strecke kommt dann.
Man läuft quasi einmal um das Brett komplett rum, also einmal hin und einmal zurück sozusagen. Und auf der Hälfte der Strecke ist halt so ein Leuchtturm. Da gibt es dann noch die Möglichkeit, erstmal diese Sonderplättchen zu legen mit den Zielen. Was ich übrigens auch eine sehr clevere Idee halte, ne? Weil das ist ja eigentlich nichts anderes als so ein persönliches Ziel, was du hast.
Richtig.
Aber der Trick ist, dass du dieses persönliche Ziel in deinen Beutel einbaust und damit das nochmal so eine geometrische Bedeutung hat, wo du den hinlegst unter Umständen.
Und da kannst du halt eben auch strategisch nochmal ganz gut ins Grübeln kommen, weil eigentlich, also du kriegst immer 2 persönliche Ziele, aber nur einer kriegt die Chance, wirklich beide in seinen Beutel einzubauen. Und da musst du dann schon gucken, will ich vielleicht direkt von vornherein nur auf ein Ziel gehen, weil sich das andere vielleicht eh nicht so richtig gut in meine Idee einfügen lässt? Oder muss ich halt wirklich gucken, dass ich der Erste bin, der an den Leuchtturm kommt, damit ich eben diesen Platz belege, wo ich dann halt tatsächlich beide Teils in meinen Beutel einbauen kann?
Ja, und dann läuft man halt den Stand hoch und runter und am Ende des Spiels wird halt gerechnet, wie viele Punkte man hat mit seiner Kombination, mit seinem Beutel-Setup sozusagen, was man in seinem Beutelchen hat. Und da gibt es halt noch so eine Hilfekarte, wo nochmal die Scorings beschrieben sind. Und dann kann man da sagen, ich zähle jetzt durch und so. Ist auch ein kleines Blöckchen dabei. Wir hatten allerdings jetzt ein Prototyp gespielt. Das heißt, da war alles noch so ein bisschen selbst gebastelt. Also das Spielbrett und so weiter war alles selbst, das hat man gemerkt, weil es so selbst ausgedruckt und zusammengebastelt. Die Meeples waren auf einem 3D-Drucker. Also das hat mich, das fand ich schon echt nett. Das ist halt, also es ist in keiner Weise von der Komplexität vergleichbar mit Flügelschlag. Flügelschlag ist nochmal eine Schippe drauf.
Ja, es ist deutlich komplexer.
Ich würde das hier tatsächlich im Familienspielbereich ansiedeln. Und das Thema ist mal wieder natürlich krass, ja, weil das Thema ist wieder so ein Thema, was halt so wie Flügelschlag, ja, da hat man auch gedacht, so, was ist das für ein Thema? Vögel sammeln, ja? Und hier macht man einen Strandspaziergang und sammelt Muscheln ein. Also wirklich nett, ja.
Ja, es gab auch noch die kleine Geschichte dazu, dass eben Susan Hargrave mit ihrem Vater, Elizabeth Hargrave, wie komme ich denn jetzt auf Susan, dass Elizabeth Hargrave halt wohl als Kind sehr viel mit ihrem Vater an einem Strand spazieren gegangen ist und dort immer Muscheln gesammelt hat. Und diese Idee haben sie quasi aufgegriffen und in dieses Spiel einfließen lassen.
Genau. Ja, das war schön. Also ich glaube, das sollten wir uns auf jeden Fall, wenn das rauskommt, nochmal im Detail angucken und da auch ein Review machen, weil das fand ich echt ein schönes.
Ja, also der erste Eindruck war wirklich gut. Es ist natürlich wieder ein Plättchenlegespiel. Seid nicht so böse mit uns. Hört uns trotzdem, auch wenn wir über Plättchenlegespiele reden.
Ja. Ja, dann haben wir als nächstes ausprobiert Goosebumpers.
Da sind wir dann jetzt aber bei Deep Print Games.
Da sind wir jetzt bei Deep Print Games, genau. Da sind wir dann rübergelaufen zu Deep Print Games. Lustigerweise genau auf der anderen Straßenseite.
Auf der anderen Flurseite.
Auf der anderen Flurseite sozusagen. Und Goosebumpers ist ein Stichspiel mit so ein paar Tricks bei sozusagen.
Ja, also es ist ein Stichspiel mit nur einer Farbe. Also es gibt nicht 4 Farben, sondern es gibt nur eine Farbe und Zahlen halt auf den Karten.
Man fährt irgendwie mit einer, wenn ich das richtig verstanden habe, das Thema ist, man fährt irgendwie mit der Geisterbahn.
Genau.
Und man bekommt am Anfang ein Set Karten auf die Hand, wo quasi man auf der Geisterbahn fährt. Und eine von diesen Karten ist, wo man sich erschreckt. Also es sind alle das gleiche Illustration, nach Spielerfarbe halt. Ja. wo man halt in dieser Geisterbahn drin sitzt und irgendwie fährt. Und dann gibt es eine Karte, die rot ist, wo man sich erschreckt hat.
Und mit diesen Karten prognostiziert man quasi, wie viele Stiche man glaubt zu schaffen in diesem, in dieser Runde.
Wie viel, also man muss sozusagen vorausahnen, wie gut man abschneidet.
Ja.
Und dann legt man halt die Erschreckkarte genau dahin. Und das Ziel ist es, die Erschreckkarte nicht aufzudecken.
Ja, richtig.
Weil wenn ein anderer die Erschreckkarte aufdeckt, ja, weil er einen Stich verloren hat, dann ist die Runde vorbei und die anderen bekommen dann die Punkte.
Die unter der Erschreckkarte.
Also wenn ich die Erschreckkarte als zweite Karte lege, dann bekomme ich, glaube ich, 8 Punkte. Weil es sind noch 8 Punkte oder 7 Punkte.
Es sind 8 Karten, also 7 Punkte.
Genau, 7 Punkte. So, das ist die eine Variante. Und dann gibt es halt, das legt man dann vor sich, den Stapel legt man so quasi vor sich. Und dann bekommt jeder 9 Karten mit entsprechenden Zahlen drauf. Das sind dann halt das sind die Stichkarten.
Genau, es sind die Karten 1 bis 9. Und dann gibt es noch eine Sonderkarte. Das kann eine 0 oder eine 10 sein, die dann aber auch eine Sonderregel zu diesem Aufdecken hat.
Genau, und da gibt es auch noch einen Fünfer, gibt es auch noch Fünferkarten, die haben auch noch eine Sonderregel.
Ja.
Ja, und dann legt man halt drei nach und nach Karten und derjenige, der die höchste Karte gelegt hat, der verliert halt einen Stich und muss halt.
Nee, der gewinnt den Stich und legt seinen ersten.
Also verliert in dem Sinne des Spiels. Also, ne? Also,
nee.
Ja, also er gewinnt den Stich, ja. Er gewinnt den Stich und muss dann halt Karten aufdecken von seinem Geisterbahnstapel.
Ja, jetzt ist es aber halt nicht so, dass man einfach nur eine Karte spielen kann. Man kann sich auch entscheiden, wenn man den Kartenwert mehrfach hat, also ist es nicht jeder Wert nur einmal da, jeder Wert ist 6-mal da, wenn ich das richtig im Kopf habe, und die 5 ist sogar 9-mal da. Und du kannst eben hingehen und sagen, oh Mist, der Michael hat jetzt eine 4 gespielt, ich habe keine Karte, die kleiner als 4 ist, aber ich habe hier 3 Sechsen auf der Hand, dann kann ich diese 3 Sechsen ausspielen und dann wird die als 3,6 interpretiert und die 3,6 ist natürlich unter der 4.
Ja, und wie gesagt, es gibt auch noch die 5er und die 10 bzw. 0er Karte, da gibt es noch ein paar Sonderkarten. Aber es geht im Prinzip darum, dass man strategisch Stiche entweder gewinnt oder verliert. Weil es kann auch eine Strategie sein, einen Stich halt nicht zu bekommen.
Ja, also neben der Regel, der die Erschreckkarte aufdeckt, hat verloren und kriegt keine Punkte, gibt es einen Sonderfall, wo du die Karte aufdecken willst, nämlich wenn es deine letzte Karte ist und du quasi einen Durchmarsch machst, dass du alle Stiche bekommen hast.
Ja.
Dann kriegst du nämlich 15 Sonderpunkte, meine ich, wären es gewesen, oder waren es 10?
Ich glaube, 10 waren es.
10 Sonderpunkte und alle anderen kriegen gar keine Punkte.
Ja. Ja, also fand ich cool.
Das war witzig, ja.
Ich wollte eigentlich Deckers spielen, aber man hat mich in dieses Spiel reingezogen und dann
wir mussten erstmal Ghostbumpers spielen.
Genau, und ich fand es echt nett. Also, ein schönes Spiel, ist halt
hat
so ein typisches Familiending, ne? Also, auch so ein kleines Spiel, kleine Box und so, ne?
Ja, und dann haben wir uns Deckers angeguckt und erstmal waren wir wieder mal überrascht, dass es nicht die Katan-Boxgröße hat, sondern eher so eine kleine quadratische Box ist.
Genau. Es hat so eine Watergate-Box-Größe etwas, aber es ist dicker. Also es ist, würde ich sagen, doppelt so hoch wie so eine Watergate-Box.
Okay.
Diese kleine Serie von Pegasus. Und da geht es darum, dass wir Hacker sind, die bestimmte Missionen erfüllen müssen. Also wir müssen immer gegen einen Endgegner kämpfen. Es gibt auch mehrere Endgegner in der Box anscheinend. Und jeder Endgegner hat mehrere Aufgaben, die wir erfüllen müssen. Und das Ganze findet auf so einem Hexfeldplan statt mit so Hexteilen, die verschiedene Bereiche der Infrastruktur irgendwie darstellen. Ja. Ich glaube, ein einzelnes Hexfeld ist, glaube ich, ein Server, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau.
Und dann haben wir ein Deck von 15 Karten und wir spielen quasi müssen diese 3 Aufgaben erfüllen, die der Boss uns gibt. Und für jede von diesen 3 Aufgaben haben wir quasi 3 Runden Zeit, weil wir spielen jeder Runde 5 Karten und wir haben 15 Karten in unserem Deck. Das heißt, jeder kommt 3-mal dran und danach müssen wir die Aufgabe erfüllt haben. Und die Aufgaben, die da passieren, sind so, ich würde sagen, Area-Control-Sachen. Ja? Also da sind halt diese Hexfelder und man kann sich mit meinem Hacker, kann ich mich über dieses Spielfeld bewegen. Die Felder können auch verschiedene Farben haben. Und da kann ich Programme installieren in verschiedenen Farben, die verschiedene Dinge tun. Also so Sachen wie feindliche Programme, ich glaube, wie nennt sich das nochmal? Überwachungsdinger?
Speer,
genau. Speer zu verschieben oder anzugreifen und zu vernichten, ja. Und
Speer umwandeln.
Umwandeln in Programme von mir. Genau, ja. Also da kann ich verschiedene Dinge tun. Und das Ganze ist so eine Art mehrschichtiges Area Control, würde ich sagen. wo der Kniff ist, dass man die Dinge, die man tun kann, mehr oder weniger erstmal vorbereiten muss auf dem Plan. Also man muss solche eigenen Programme, die gibt es halt in verschiedenen Farben, blau, grün, rot.
Die muss man erstmal vorinstallieren, genau, und dann in einer gewissen Menge vorinstalliert haben.
Damit ich eine bestimmte Aktion machen kann, wie zum Beispiel einen Speer, die ich weghaben will, in ein anderes Programm umwandeln oder einen Speer vernichten oder sowas. Dafür muss ich also quasi erstmal das Brett vorbereiten und dann halt irgendwann die Aktion tatsächlich auslösen. Und dann halt gibt es so einen Würfel, da gibt es so ein bisschen Zufallselement drin und so. Ja, und das Ganze wird noch unterstützt durch so einen Deckbaumechanismus. Man kann also sein eigenes Deck noch pimpen, indem man Karten austauscht von so einem zentralen Markt. Die Karten in seinem Deck bleiben immer 15 Karten. Das war uns noch nicht so hundertprozentig klar.
Das haben wir
noch
nicht rausgefunden. Ja, das haben wir nicht geblickt. Und der erklärende Mensch war gerade nicht greifbar. Deswegen haben wir improvisiert.
Genau. Und das ist ein Deckbau Area Control. Das Area Control Element ist ziemlich innovativ, weil da halt das Ganze auf mehreren Ebenen abläuft und man quasi etwas langfristiger vorbereiten muss, was man machen möchte. Das Ganze ist kooperativ, ja, also man spielt nicht gegeneinander, sondern man spielt miteinander gegen den Boss.
Ja, wir haben jetzt auch noch nicht den Punkt erreicht, wo man dann tatsächlich sagt, okay, die Aussage war, man muss eigentlich nicht reihum spielen, es ist halt einfach nur fürs Reinkommen die beste Variante. Vielleicht wären wir noch irgendwie an den Punkt gekommen zu sagen, okay, du fängst jetzt einfach mal an und dann machst du zwei Züge, dann mache ich erstmal zwei, und aber da haben wir noch nicht das Szenario genau. für gehabt, dass das Sinn gemacht hätte.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Klops, das Ding. Da muss man sich wirklich ein bisschen beschäftigen. Ich meine, mein Hirn war ein bisschen.
Michaels Hirn war gebrutzelt und er hat gesagt, ich weiß nicht mehr.
Ich kann hier wirklich nur einen absoluten Ersteindruck geben, weil ich habe wirklich ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, reinzukommen.
Ja, so für die lange Fahrt und schon verschiedene Spiele gespielt, war es so im ersten Moment so ein bisschen sperrig, da reinzukommen.
Ja, es ist halt ein Expertenspiel.
Halt ein Expertenspiel und waren jetzt halt auch nicht wirklich neue Ideen, aber das, was man tun musste, war schon so, dass ich nicht direkt reingekommen bin, obwohl vieles davon ja eigentlich bekannte Mechanismen sind.
Ja, also ich finde es auf jeden Fall interessant. Ich finde es auch vom Thema her interessant und wir werden uns das auf jeden Fall nochmal angucken. Wir haben ja im September noch mal einen Termin, wo wir uns das angucken können. Und da werden wir uns vielleicht ein bisschen tiefer mal reinwühlen. Vielleicht lese ich auch mal die Anleitung, bevor wir da das nächste Mal das ausprobieren. Das ist auf jeden Fall ein Schwergewicht, sag ich mal. Das ist jetzt kein Familienspiel. Ja?
Nicht so wirklich.
Die Effekte, die auch auf den Karten sind, mit denen man auflevelt, also die man vom Markt noch kaufen kann, die sind auch relativ komplex. Man merkt schon, wenn man das liest, dass es da sehr viele
Dass es da sehr viel mehr gibt, als wir jetzt schon erahnen konnten.
Genau, und es gibt ja auch verschiedene Bosse, das heißt, man kann die Schwierigkeit auch ein bisschen andrehen.
Ja.
Ja. Die meisten Aufgaben, die wir jetzt gesehen haben bei dem ersten Boss, waren so, bring irgendwie diese Speer irgendwie weg von bestimmten Punkten, und ich glaube, die zweite Aufgabe war, bring irgendwie deine eigenen Programme auf bestimmten vordefinierten Feldern zum Einsatz, also da müssen dann irgendwie alle Ungeraden, die Felder haben alle Zahlen, auf allen ungeraden Feldern müssen irgendwie Programme von uns liegen, also von den Hackern. Ja, also ich glaube, da gibt es ziemlich viel Bedarf.
Ziemlich viel noch zu entdecken.
Genau. Und das kann man mit 2 bis 4 Leuten, glaube ich, spielen.
Genau, 2 bis 4 Spieler.
Und angeblich skaliert es sehr gut, wurde uns gesagt. Das werden wir dann auch nochmal checken, weil wir werden ja das auch zu zweit spielen, gehe ich davon aus. Und das werden wir uns auf jeden Fall nochmal näher angucken.
Ja, was ich so ein bisschen überraschend fand, war, dass du eigentlich ja ein sehr thematisches Cover auf dem Karton hast. Und das Brettspiel selber war dann ja doch, und auch die Karten und alles drumherum war dann ja doch sehr abstrakt eher.
Ja, also das, ich meine,
andererseits, wie soll man einen Server darstellen, ist ja schon klar.
Also ich sag mal so, auf der einen Seite, da muss man wirklich aufpassen, finde ich. Auf der einen Seite ist wenn man das Area Control Element hier sieht, ist das schon ein ziemlich abstraktes Spiel. Ja? Also man hat halt irgendwie gelbe Steine und rote Steine und grüne Steine, und man läuft auf einem Hexfeld, raster rum und verschiebt irgendwie die Steine, damit die grauen Steine nicht zum Zug kommen. Auf der anderen Seite, die Karten haben schon einen gewissen Flavor. Ja? Also da ist schon so ein bisschen.
Ja.
Da ist schon die ich gesehen habe, da war schon ein gewisser Flavor drin. Und ich glaube schon, dass das vom Thema her ganz gut passt. Ja? Vor allen Dingen, weil auch auf den Karten hat man wirklich Arbeit gemacht, finde ich. Ja? Auf den Karten ist auch immer so ein Flavortext drauf. Das heißt, es gibt auch so ein bisschen Hintergrundstory und so. Also.
Ja, aber jetzt tatsächlich abgesehen von der Spielerkarte, wo dein Charakter mit seiner Sonderfähigkeit drauf beschrieben ist und dem kleinen Pappständi, der eben deinen Hacker repräsentiert, ist es halt tatsächlich nur Farbe und Muster.
Ja, finde ich nicht. Wie gesagt, ich finde, die Karten machen schon alle Sinn. Ich finde, die haben auch die, die ich gesehen habe, haben thematisch auch Sinn gemacht. Ne? Also so Breach zum Beispiel hat dann irgendwie was Bestimmtes gemacht und sowas auch zum thematischen Ding gepasst hat oder sowas, ja. Oder
also, ja gut, dafür bin ich halt vielleicht nicht tief genug in der Programmierwelt drin, um das zuordnen zu können.
Also ich fand das vom Thema her, fand ich das schon ganz cool. Ja.
Ja.
Also wir haben die Anleitung auch nicht gehabt, ja. Das ja. heißt, wir wissen nicht, ob in der Anleitung vielleicht noch ein bisschen mehr Story drauf ist. Mhm. Aber ich fand es auf jeden Fall wesentlich besser als andere Spiele, die wir gesehen haben, wo man einfach sich überhaupt nicht um Thema geschert hat. Also sowas wie Navoria zum Beispiel, wo man einfach gesagt hat, wir machen einfach cute Tiere drauf, ja. Was interessiert uns, wie die heißen oder genau. was das soll oder was
reicht
die Story
doch vollkommen.
Ist.
Vollkommen, Hauptsache sie sind cute.
Reichen doch irgendwie zwei Zeilen in der Anleitung, dann ist das schon in Ordnung, ne?
Ja, also wie ihr hört, wir waren schon richtig fleißig, haben schon unheimlich viel angespielt, haben schon erste Eindrücke eingesammelt und sind auch heiß darauf, jetzt noch mal runter zur Brettspielnacht zu gehen und zu gucken, was uns da noch so auf den Tisch kommt.
Genau, und deswegen machen wir jetzt auch Schluss. Wir haben euch ein bisschen was erzählt von heute. Morgen werden wir gucken, dass wir vielleicht auch ein paar O-Töne noch einsammeln. Und dann gibt es am nächsten Mittwoch noch mal eine ausführliche Folge zum BerlinCon, auch mit unserem Fazit, wie wir die Veranstaltung fanden.
Und ja, was vielleicht noch so Aufregendes ist. Passiert ist oder was in unseren Lootbeutel gewandert ist.
Genau.
Und werden euch da ausführlich berichten, was wir hier erlebt haben.
Alles klar, wunderbar. Dann war nett, dass ihr zugehört habt und wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Falls ihr hier auf der BerlinCon seid und uns seht, dann sprecht uns doch mal an. Wir sollten eigentlich unsere T-Shirts anhaben.
Ja, wir sollten erkennbar sein.
Genau. Morgen ist übrigens auch die Verleihung der Goldenen Tatze. Da sind wir auch da und werden uns das angucken. Da werden wir auch am Mittwoch drüber sprechen. Und ansonsten sagen wir dann tschüss, macht's gut und habt eine gute Zeit am Wochenende und wir hören uns am Mittwoch wieder.
Jo, tschüss.